jetzt der Vortrag, den Titel haben wir schon gehört, Christsein, just do it, nicht let it be, just do it. Und ich möchte ganz herzlich begrüßen die Sandra und Jürgen Mattis. Der Jürgen ist Theologe, die Sandra Erzieherin. Beide wohnen sie in Hohenems mit ihren 4 Kindern. Also herzlich willkommen, wir sind ganz gespannt. Christsein, just do it.
Ich stelle mich noch einmal ganz kurz vor. Also ich bin Erzieherin von Beruf. Wir sind seit 8 Jahren verheiratet. Der Jürgen und ich haben gemeinsame 4 Kinder. Ich komme aus Freiburg im Breisgau, bin also Deutsche und lebe aber inzwischen seit 11 Jahren ungefähr in Österreich.
Ja, sie ist aber trotzdem im Herzen, glaube ich, noch Deutsche. Also.
Na, wir haben in Altötting geheiratet vor 8 Jahren.
Ja. Ja, ganz kurz zu mir. Ich komme aus Hohenems, also aus Vorarlberg, bin beruflich zu einem Teil in der Schule, unterrichte da nur Mädchen, ein Gymnasium. Dann arbeite ich in einer Pfarre als Pastoralassistent. Und noch ein Teil dazu ist Krankenhausseelsorge, das ist mein Herzensanliegen, den Menschen dort zu begegnen und auch Hoffnung und Trost spenden zu können. Also die 3 Bereiche habe ich beruflich und dann zu Hause die Familie, auch kein unwesentlicher Teil, und dann noch die Gemeinschaft.
Ein bisschen.
Ja, ich kann verstehen, dass auch manche ein bisschen Bauchweh haben oder ein bisschen Angst. Wie ist es denn nun zu Hause, daheim? Wir kennen das, so ein Forum ist echt auch für manche ein Tabor-Erfahrung, was auch schön so ist, wirklich einzutauchen in Stille, in Gebet, in den Lobpreis, in die Messen, im Austausch mit anderen. Und dann kommt man nach Hause und ist irgendwie alleine und weiß nicht ganz genau, wie man das weiterführen kann oder leben kann. Es gibt auch diesen Spruch, ein Christ ist kein Christ. Und das ist das Wahre dran, mit dem Suchen und Bemühen, dass wir eben nicht alleine sind, sondern dass wir andere haben, mit denen wir auf dem Weg sind. Und wir haben viel gehört die Woche, angefangen mit dem ersten Vortrag, wo es hieß, dass wir uns von Gott führen lassen dürfen. Und dass wir keine Angst haben brauchen, dass er uns irgendwie irgendwo hinführt, wo wir nicht wollen, sondern er macht uns glücklich. Dann ging es einmal um die Freiheit und das ganz wesentlich, unsere Erfahrung auch immer wieder, dass wir nur wirkliche Christen sein können, wenn wir wirklich frei sind auch. Gott will, dass wir frei sind in dem, was wir tun, was wir glauben, und wir müssen nichts tun. Also wir müssen keine Mission machen, war gestern dann auch das Motto, man kann das nicht verordnen oder befehlen, sondern das, was wir geschenkt bekommen haben an Freude und Glück durch Gott, das ist ebenso in einer Freiheit und Freude wiederzugeben an andere. Und deshalb sind wir ganz frei auch in dem, wozu uns der Herr immer wieder einlädt. Und dann war die Martinka da, wo es zum einen ganz stark um die Freude ging, die Gott uns wirklich schenkt, und das können wir bezeugen, dass Gott bei all dem Auf und Ab im Leben, im Alltag, immer wieder Freude schenkt, die uns hilft, das alles zu tragen und weiterzugehen. Christsein ist das Motto des Vortrags, das haben wir dann erfahren, als wir hier waren, aber es hat zu den Vorbereitungen so halbwegs gepasst. Wir haben uns überlegt, was heißt denn Christsein überhaupt? Und für uns war ganz stark so die Erfahrung, ein Christ ist jemand oder Christin ist jemand, der mit Gott verbunden ist, der ihm irgendwie angehört und der vielleicht ihm sogar immer ähnlicher wird. Christ sein als jemand, der eben die Erfahrung macht, Gott ist da und ich darf mit ihm auf dem Weg sein. Und das mit ganz viel Freude, die er uns schenkt. Ja, am Anfang war die Frage, wie sind wir angekommen? Jetzt wäre die Frage zu stellen, wie gehen wir nach Hause? Wir haben uns ein bisschen überlegt, wie fühlen wir uns oder wie geht es uns momentan, was haben wir erlebt? Und haben wir so 5 so Blitzlichter, so Beispiele, was könnte das heißen, wie es uns jetzt geht und was wir erfahren haben?
Nachdem ja eben unser Vortrag eher praktisch orientiert sein soll, genau, haben wir uns gedacht, es gibt wohl Leute, denen es wirklich ganz verschieden geht. Wir haben das immer schon wieder gehört, Aber eben sicher sind manche dabei, die total begeistert sind von der Musik und von den Gebetszeiten und ganz motiviert zu Hause so weiterzuleben und jetzt regelmäßig in den Gottesdienst gehen wollen, sich Gebetszeiten nehmen, selber Lobpreis machen. Das ist ein super Anfang.
Dann gibt es manche, die haben das Gefühl, naja, das war jetzt ein Event hier, ist auch was dran, ja. Und dann komme ich nach Hause und dann nichts mehr Event, sondern irgendwie, man kurbelt da in seinem Rad und es ist schwer, auch sich zu motivieren zum Gebet oder für was anderes. Das ist normal, glaube ich. Wir sind Menschen, wir sind auch manchmal träge. Keine Angst, das ist auch ein bisschen Realismus dabei, das soll auch so sein. Aber auch das ist irgendwie ein Anfang.
Ja, und dann gibt es die, die vielleicht schon 5 oder sogar 10 Mal beim Forum waren, für die das Forum irgendwie schon in den Terminkalender gehört. Da fahren wir hin, da tanken wir auf, dann fahren wir wieder heim und nächstes Jahr kommen wir wieder. Ja, ist auch immer wieder ein neuer Anfang.
Und bringen vielleicht noch andere mit her, ja, das ist ja, auch nicht schlecht. Ja? Dann gibt es vielleicht welche, die zum ersten Mal da sind. Und es ist viel, was wir hören den ganzen Tag. Ja? Vorträge, Messen, die Predigten, die Abendveranstaltungen. Und da kann es einem schon so gehen, unser jüngster Sohn, der ist 5 Monate alt, der hat nicht so gut geschlafen die Nacht.
Und viele dann, Nächte schon.
Auf jeden Fall, ich habe ihn ein bisschen getragen und dann wollte er wieder ins Bett, was auch ganz okay war. Und dann war ich so im Halbschlaf und dann hatte ich so ein Bild von einer Person, die da auf dem Weg ist. Und Sie kennen das vielleicht von Weihnachten oder vom Einkaufen. Man hat alle Hände voll, keinen Platz mehr und man hat Angst, es fällt hinunter. Und für mich war so ein Bild auch des Forums, für manche wahrscheinlich, man ist wirklich voll geladen, gepackt, übervoll, man muss sagen, Gott schenkt ganz reichlich. Man weiß gar nicht, wohin damit und keine Zeit zum Auspacken, was da jetzt drin ist. Mit nach Hause nehmen, sich ein bisschen Zeit lassen, auch setzen lassen, was wir hier mitbekommen haben. Und immer wieder anschauen und daraus kann ganz viel erwachsen. Also es gibt auch Dinge, die dann später erst aufgehen. Aha, das habe ich gehört, das habe ich irgendwie mitgenommen. Und das wird dann fruchtbar auch erst später. Also ganz gelassen sein, es ist kein Feuerwerk unbedingt, sondern auch einfach einmal, man bekommt Vorräte mit und die kann man dann nach und nach auch auspacken und genießen.
Ja, und nicht zuletzt, und das ist gut so, gibt es auch Leute, die kritisch der Sache gegenüberstehen, die viele Sachen vielleicht nicht so ganz verstanden haben oder einfach negativ betrachten. Auch das ist okay. Sind vielleicht auch teilweise enttäuscht von Gott, weil sie nicht erfahren oder erlebt haben, das, was sie gerne erlebt hätten. Oder weil in ihnen etwas aufgebrochen ist, das sich eben nicht sofort lösen lässt an diesen Tagen. Mit denen Dingen, die schwer umzugehen sind. Das ist manchmal schwer zu verstehen zuerst. Aber auch das ist ein guter Anfang.
Sandra hat gesagt, dass wir vor 8 Jahren geheiratet haben hier in der Kirche St. Konrad. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, immer dort, wo ich mich entschieden habe, etwas loszulassen, den Mut hatte, auch irgendwo Ja zu sagen, bin ich freier geworden. Gott hat mich in die Weite geführt, das auch in der Ehe, auch wenn es manchmal ein bisschen eng wird. Aber ich denke, alle, die verheiratet sind oder so, kennen das. Gott führt in die Weite. Und für mich so ein prägendes Erlebnis, wo ich immer mehr drauf komme, wie wichtig das für mich ist und war im Leben. Vor circa 20 Jahren, als ich 19 war, da habe ich noch ganz was anderes gelebt zum Teil, war ein ganz fanatischer Sportler, habe also übertrieben, muss man sagen, in dem Betätigung Tennis und Bergsteigen und so. Das war schon nicht mehr ganz gesund, aber egal. Und ich wurde dann eingeladen von einem Tennislehrer aus der Schweiz, wir wohnen so an der Grenze, nach Mallorca mitzugehen, um ihm zu helfen, da Trainerstunden zu geben. Und das war kein schlechtes Angebot, all inclusive, was man sich also vorstellt in Mallorca. Ja, und dann war irgendwie ein Sturm bei uns da in Vorarlberg, das kommt ab und zu vor. Und von meinem Onkel, der Wald lag da ziemlich am Boden. Und er hat mich gefragt, ob ich ihm nicht helfe mit der Motorsäge und so, halt, was man da braucht, aufzufassen. Ich habe das gerne angenommen, es hat mir getaugt, so auch da mich zu betätigen. Und einen Tag vor dem Abflug war ich halt so am Sägen, nicht? Und habe mir dann, ich weiß nicht mehr genau, wie es gelaufen ist, mit der Motorsäge da oben so am Kopf hineingesägt. Das klingt jetzt ein bisschen lustig. Naja. Und ich bin dann, statt auf Mallorca, im Krankenhaus gelandet. Eine Woche lang. Es hat ziemlich geblutet, habe auch ein kleines Stück Knochen verloren dabei. Und dann liege ich so in diesem Krankenzimmer. Es war ein Sechsbettzimmer, also auch noch recht groß. Und 5 Männer, die mehr oder weniger laut geschnarcht haben. Und hatte dann statt Meer und Strand und so eben all inclusive im Krankenhaus. Und jetzt wird es ein bisschen ernster. Und ich lag da mitten in dem Zimmer, links und rechts neben mir und vor mir so 3 Betten. Und direkt gegenüber von mir an der Wand hing ein Kreuz. Und für mich war Jesus nie was Fremdes, war für mich relativ normal auch zu beten. Aber das war eine Zeit, wo ich gemerkt habe, diese 6-7 Tage, die ich da im Krankenhaus war, habe ich echt begonnen, mit ihm nochmal ganz neu zu reden, ganz einfach zu sprechen. Also ich habe so Auge in Auge mit ihm, ein Auge habe ich ja noch, also habe ihn herausgesehen. Und ich habe dann gemerkt, wie er mich einladet, einfach jetzt die Zeit, die ich eben jetzt hier bin, mit ihm zu nutzen. Das war ganz was Kostbares und Wertvolles, was mir, wie gesagt, immer wieder neu kommt, wie prägend das für mich war. Und ich war auch damals ein bisschen auf der Suche nach Neuorientierung beruflich, habe eine Lehre gemacht als Großhandelskaufmann und habe dann auch schon gespielt mit dem Gedanken, mehr sozial was zu tun. Nach dieser Woche war für mich klar, ich möchte Krankenpfleger werden. Und das war dann eine Entscheidung, die mich nochmal ganz neu auch in die Weite geführt hat, weil diese 6 Jahre Krankenhaus, die ich dann gemacht habe mit der Ausbildung und mit der Arbeit, die haben echt noch einmal mich auch persönlich reifen lassen, haben mir noch einmal mehr auch gezeigt, was Gott auch schafft und mir machen kann. Das war ganz eine wertvolle Erfahrung für mich. Da habe ich auch gesehen, dass Gott zwar einen Plan mit mir hat, aber keinen Zeitplan. Er hat kein so Handy, Sie kennen das, die modernen Dinger mit Touchscreen und so, da kann man die Termine eingeben. Gott hat kein so Handy mit Touchscreen, er drückt da nicht auf uns herum, das und das muss jetzt geschehen, sondern er hat Geduld, er hat Zeit mit uns, aber er lädt uns ein, dort wo wir eben sind, in unserem Alltag, ob bei der Arbeit, bei den Kindern, bei den Freunden, ganz egal wo, dass wir das annehmen als die Chance, die er uns gibt, mit ihm jetzt was zu tun. Ich habe gemerkt, Gottes Zeit ist immer jetzt, nicht morgen, vielleicht irgendwie so, sondern jetzt bin ich da und jetzt kannst du die Chance ergreifen, mit mir zu gehen. Für diese Entscheidung zu treffen, ich nehme sie jetzt in die Hand.
Ja, deswegen ein kurzer Auszug aus dem Familienleben Mattis, morgens um 7. Also wahrscheinlich sind viele morgens müde, egal ob Kinder oder nicht. Nur bei uns schaut es wahrscheinlich noch ein bisschen chaotischer aus mit den 4 Kleinen. Also einer muss aufstehen, den einen wickeln, der andere versucht, das Frühstück zu machen. Ich bin dann meistens noch irgendwie am Stillen zwischendurch. Der Jürgen muss unbedingt zur Arbeit. Die andere soll in den Kindergarten und fertig gemacht werden. Die nächste schreit, weil ihr irgendwas nicht passt. Die Marmelade klebt auf dem Tisch, die Krümel unter dem Tisch, die Milch über dem Herd. Genau. Und letzten Endes, bis ich also soweit bin, dass ich das Frühstück aufräumen kann, ist es manchmal 9 oder 9:30. Ich stehe im Nachthemd da, habe meine erste große Krise, weil es sein könnte, dass gleich meine Schwiegermutter hinaufkommt oder der Postbote klingelt. Und ich mir denke, um Himmels Willen, wie schaut's aus? Und ich bin noch immer im Nachthemd. Was habe ich getan die ganzen 3 Stunden? Okay. Ich habe dann da also bei mir an der Spüle nebendran so einen Zettel hängen, den habe ich mir irgendwann einmal dahin geklebt. Da steht drauf: Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glücklichsein. Und das ist für mich ganz oft meine Bekehrung jeden Morgen, weil viel oftmals schaffe ich das überhaupt nicht hinzustehen, tatsächlich nicht einmal 1-2 Lobpreislieder zu singen, obwohl ich das gerne möchte, weil irgendwie alles so durcheinander läuft. Und dann lese ich diesen Satz: Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glücklichsein. Und ich denke mir, okay, ich möchte dankbar sein. Ich möchte dir, Gott, dankbar sein für mein Leben. Ich möchte dir dankbar sein für meine Familie. Ich möchte dir dankbar sein für meinen Mann. Ich möchte dir dankbar sein für mein Leben. Danke, lieber Gott. Und dann mache ich weiter. Und dann geht's auch. Und der Blick für den Tag verändert sich für mich. Also, ja. Genau. Das heißt, auch heute für uns noch einmal, um zurückzukommen: Der Herr fängt immer da mit uns an, wo wir stehen, und sendet uns also hier heute aus,
Glaube ist auch immer ein Kampf. Und es gibt Situationen im Leben, wo es einem schwerfällt zu glauben oder auch zu Gott Ja zu sagen. Und da hat Dietrich Bonhoeffer mal was gesagt, ich denke, den meisten ist er bekannt, der evangelische Theologe, der von den Nazis umgebracht worden ist. Er hat gesagt, es gibt zwei Arten, von den Glauben zu finden oder auch dahin zu kommen ein Stück weit. Er sagt, für die einen ist es relativ einfach. Es gibt so ein gewisses Talent auch, glauben zu können. Ja, es gibt so Menschen, die können mit dem, was wir so nicht angreifen können, nicht sehen können, recht gut was anfangen, recht unkompliziert. Und dann sind andere, die tun sich da wesentlich schwerer. Ja, ich habe einmal mit einem Professor von mir geredet an der Uni. Ich war da auch noch sehr kritisch. Ja, da muss ich doch mehr zeigen, dieser liebe Herrgott und so, wenn es den wirklich gibt. Das ist doch irgendwie nicht so praktisch, dass der ganz versteckt ist. Sagt er, was wollen Sie denn immer nicht? Beweisen können Sie gar nichts, außer Sie springen aus dem Fenster und sind Sie tot. Aber das war es dann auch. Und ich glaube, es gibt so wirklich diesen Moment, wo man sich entscheiden muss auch. Ja, meine Schülerinnen in der Schule, es ist zwar ein katholisches Gymnasium, aber das ist nicht so wirklich dann katholisch auch von zu Hause aus oft. Die sagen oft zu mir, aber man sieht ihn nicht, man kann ihn nicht hören, nicht fühlen, nichts. Gibt es denn überhaupt? Und da ist die Versuchung oft, dass man so den Eindruck hat oder man sich wünscht, man könnte den Herrgott aus dem Hosensackel nehmen und hinlegen auf den Tisch. Das geht zum Glück nicht. Also es gibt einfach diesen Moment, wo man sagen muss, es ist so eine Art der Entscheidung. Ja, es gibt ein Dafür und ein Dawider und man kann auch mal versuchen, einfach Ja zu sagen. Und dann sieht man schon nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren, was da rauskommt. Und wir müssen nicht super sein. Ja, man hat so den Eindruck, Heilige sind, was ich, wie perfekt und so. Heilige waren oft das Gegenteil. Heilige sind wahrscheinlich eher Menschen, die im Gegenteil immer mehr auch das gesehen haben, was eben nicht so läuft und wie sehr sie Gott brauchen. Das ist wahrscheinlich im Letzten die Heiligkeit, dass sie einfach wissen dürfen, wir brauchen Gott. Nicht mehr, nicht weniger. Wir müssen da nicht, was ich, wie super sein. Es gibt ja hier in Deutschland DSDS, Deutschland sucht den Superstar, GSDS gibt es nicht, Gott sucht den Superbeliever, sondern wir dürfen so sein, wie wir sind, ja, mit dem, was wir können oder auch nicht können. Und Gott macht aus unserer Armut dann ganz viel. Und da habe ich eine Erfahrung gemacht vor 4 Monaten im Krankenhaus mit einem Mann, der war 80 Jahre alt, Intensivstation, schon 2-3 Mal den Bauch aufschneiden müssen, weil irgendwas nicht gestimmt hat. Und er selber hat die Hoffnung für sich schon aufgegeben, hat im Grunde schon abgeschlossen mit seinem Leben auch. Und ich habe ihn dann besucht, mehr oder weniger zufällig da reingeplatzt. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Und ich habe gemerkt, da ist mehr. Ja, auch die Verzweiflung und die Angst vor dem Tod. Und er hat mich dann eingeladen, wiederzukommen. Bin wieder hin, wir haben wieder geredet, mich wieder eingeladen, bitte kommen Sie wieder. Und irgendwann hat er gesagt, ich möchte mit Ihnen wirklich reden. Und die Frau ist dann gegangen, also er wollte allein mit mir reden. Und hat gesagt, ich kann nicht glauben. Ja, er beneidet seine Frau und seine Kinder, die glauben können. Und er war froh, er könnte das. Dann hat er auch gesagt, er hat sein ganzes Leben lang irgendwie nichts damit anfangen können. Weiß nicht, wie man mit Gott reden kann und gar nichts. Und jetzt, wo er merkt, es wird schwierig, sagt er, wäre ich froh, ich hätte etwas, wo ich mich halten kann. Noch als Draufgabe sagt er sogar, und selbst wenn ich glauben könnte, es wäre wieder Egoismus, weil ich einfach Angst habe vom Sterben. Und dann haben wir angefangen, wirklich intensiv miteinander einen Weg zu gehen. Ich habe ihm erklärt, mit Gott ist es einfach, man kann mit ihm reden, von du zu du, da muss man keine Gebetsformen auswendig können oder was ich was, sondern so wie es einem momentan ist, das darf man sagen. Gott hält vieles aus. Man muss keine falsche Scham kennen, sondern die Probleme, die man hat, die hat man. Und Gott weiß es eh. Und so ging es einige Wochen. Und irgendwann hat er mal gesagt, ich habe es geschafft, schon ein paar Mal in die Kapelle zu gehen. Und ich habe gespürt, wie gut es tut, einfach da zu sein. Ohne Messe, ohne viel Papo, sondern einfach da zu sein vor Gott und ihm Zeit zu schenken. Und ich habe gemerkt, welchen Stolz er auf einmal gehabt hat, dass er diesen Schritt geschafft hat, einfach es auszuprobieren. Ich habe ihm dann auch Bücher gebracht von Heiligen, so Biografien. Meine Frau schimpft heute noch, wir haben sie noch nicht zurückbekommen. Aber
ich habe es gleich gesagt, aber er glaubt mir nicht.
Aber ich habe gemerkt, es beginnt ein Weg. Nicht, weil er irgendeine Erfahrung gemacht hat zuerst, sondern einfach, weil ich gedacht habe, ich versuche es einfach mal. Ich glaube, dieses Versuchen ist jeden Alltag neu, immer wieder versuchen, mit Gott weiterzugehen, dort, wo wir stehen. Ohne Beweise, ohne so, sondern einfach zu glauben, dass er es gut mit uns meint und sich mit uns auf den Weg macht.
Genau. Also ich stand auch einmal vor dieser ja ganz grundlegenden Entscheidung, sage ich ja oder nein zu Gott und wie setze ich das dann um? Also es war eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich also überhaupt nichts mit Gott zu tun und dann begann ich irgendwie Kontakt zu einem Gebetskreis zu bekommen und habe angefangen, irgendwie regelmäßig wieder was mit Gott zu tun, aber ich habe gemerkt, das ist ein bisschen zu wenig. Wie lebe ich das denn jetzt, ich persönlich? Und wie ich dann einmal also einen Ausflug am Wochenende gemacht habe, ich saß allein in meinem Auto und fuhr bezeichnenderweise von Freiburg Richtung Schwarzwald durch das Höllental, kam also eine Radiomeldung, liebe Volleyballmannschaft aus Buxtehude, ich weiß nicht mehr wer, ihr fahrt zu einem Turnier nach XY, ihr seid schon 3 Stunden unterwegs, es tut uns leid, wir können euch nicht erreichen, bitte kehrt wieder um. Und dann habe ich mir gedacht, oh Mann, da gibt es Leute, da gibt es Frauen, also die sich 2-3 Mal die Woche treffen, um 2-3 Stunden Volleyball zu spielen am Abend, am Wochenende stundenlang zu einem Turnier zu fahren, um einen Ball hinterherzulaufen oder einen Ball zu spielen. Und ich nehme mir keine Zeit für Gott. Das war meine persönliche Bekehrung mitten im Höllental. Und dann habe ich mir an diesem Wochenende gedacht, was mache ich jetzt? Und nachdem mein Leben so ausgeschaut hat, zur Arbeit gehen, einkaufen, vor den Fernseher sitzen, Abendessen, habe ich mir gedacht, eigentlich kann ich mir diese blöde, naive Serie um 18 Uhr abends jeden Tag sparen und ich gehe anstattdessen in die Messe. Und das war also möglich in Freiburg im Münster. Da musste ich zwar also einige Kilometer mit dem Fahrrad fahren, aber es war ein guter Anfang. Ich bin dann also regelmäßig, es war zum Glück gerade Sommer, mit dem Fahrrad ins Münster gefahren und ich habe gemerkt, wie gut es mir tut, Gott zu begegnen, jeden Tag wieder neu, dass es mir noch besser tut, nicht ständig diese blöde Serie anzuschauen. Und das Beste war, ich habe auch noch abgenommen dabei, weil ich viel mehr Fahrrad gefahren bin und weniger gegessen habe. Also Gott hat viele positive Nebeneffekte.
Das Thema Glaube, also Glaube heißt ja jetzt, wenn man es vom Griechischen her denkt, Pisteuein, das ist so etwas, wie man sagt, ich verlasse mich auf jemand, ja, oder ich bin in meiner Existenz an jemand anderen, es ist ungefährlicher mit Gott, als wie zu heiraten, das gleich vorweg, weil, also, nicht wegen des anderen, aber im Allgemeinen, Gott ist einfacher. Nein, es ist wirklich, Glaube heißt nicht, ich glaube jetzt, dass es regnet oder so, sondern ich vertraue mich jemand wirklich an. Ja, oder vom Lateinischen her, cordare ist zwar nicht ganz korrekt, jetzt sprachwissenschaftlich übersetzt, credere wäre dort das entsprechende Wort, aber cordare, jemand das Herz schenken. Wir haben ein ganz schönes Bild für das, was Glauben heißt, ich schenke Gott mein Herz. Ja, und das ist etwas, wo es Vertrauen braucht. Ja, also man ist verletzlich als Mensch, ich glaube, das haben die meisten schon erfahren, und gerade dort, wo es um das Innerste geht, was wir haben, auch dort sind wir gerade am verletzlichsten. Haben wir keine Angst, Gott verletzt uns nicht, aber er führt uns schon auch durch so manches hindurch. Und jetzt bist du dran.
Genau, weil meine Geschichte ging dann auch weiter. Ich hatte in dieser Zeit eine sehr lange Beziehung, also 8 Jahre, mit einem Mann. Und von dieser Beziehung dachte ich, dass es so die Beziehung für mein Leben sein sollte. Also ich ging davon aus, dass diese Sache hält. Und wie ich dann endlich also 24 war, da dachte ich, ich bin jetzt schon berufstätig gewesen. Mein damaliger Freund hat bald seinen Abschluss gemacht an der Uni und dachte, na, da könnte man ja auch heiraten. Und wie ich das so anspreche als emanzipierte Frau, sagt er, das wäre jetzt ja wohl überhaupt gar nicht die Frage. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, ich bin im falschen Film. So, Also gut, diese Beziehung hat Gott sei Dank ihr Ende gefunden. Nachdem er sich nicht entscheiden konnte, habe ich mich entschieden. Das war gut so. Und ich bin dann also mein Leben als Single weitergegangen und ja, ein bisschen erwachsener geworden mit Gott, der mich da recht behütet und getragen hat in dieser Zeit. Gott sei Dank. Also wirklich auch für alle, die einen Schritt ins Ungewisse wagen. Wenn wir den mit Gott gehen, dürfen wir uns absolut auf ihn verlassen, dass er uns da nicht im Stich lässt. Nach einer Zeit habe ich gedacht, kommt kein Mann daher, lieber Gott. Vielleicht soll ich dann also geweihte Schwester werden. Warum nicht? Also ich habe das voll attraktiv gefunden in der Gemeinschaft. Ich habe immer gefunden, irgendwie, unsere Schwestern, die leben einfach mit dem lieben Gott und haben die Familie als die Gemeinschaft als Familie. Und eigentlich ist es lässig, weil ich hätte mich schon wirklich frei gefühlt, glaube ich. Naja, und dann habe ich also so einen Unterscheidungszyklus begonnen und habe halt nach 2 Wochenenden gemerkt, okay, es ist es nicht. Und der Herr entlässt mich wieder in die Ungewissheit. So, also bin ich wieder in die Ungewissheit gegangen. Allerdings habe ich dem lieben Gott gesagt, unter einer Bedingung, du musst mich trotzdem glücklich machen. Also, ich habe keine Lust, mein Leben lang drunter zu leiden, alleine zu sein. Ich möchte, dass du mich glücklich machst. Und er hat mich in dieser Zeit da wirklich in eine ganz persönliche Freiheit geführt, mit ihm mein Leben als junge, erwachsene Frau zu leben. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ein paar Jahre später kam dann der Jürgen, Gott sei Dank. Es war nicht so schlimm, ihn zu heiraten. Aber ja, auf jeden Fall. Also in meinem Leben, in unserem Leben hat sich gezeigt einfach, dass das Vertrauen auf Gott und die Freude, die er uns schenkt, dass sie uns so tief geprägt hat, dass uns nichts anderes übrig zu bleibt, als auch von ihm zu erzählen, als zumindest zu versuchen, ihn weiterzugeben durch unser Leben. Und also wie wir uns vorbereitet haben, sind wir doch auf dieses Wort gestoßen. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben, das schon Petrus und Johannes gesagt haben. Also wenn wir wirklich uns von Gott erfüllen lassen, können wir nicht schweigen. Dann wird unser Leben, unser Sprechen, alles das, was uns ausmacht, das wird Gott zeigen in unserem Alltag.
Und es ist wirklich so. Also es gibt so einen Punkt, auch mit Gott, so Point of No Return könnte man sagen, wo man nicht mehr einfach so zurück kann. Ja? Also wenn man gewisse Sachen auch erlebt hat und erfahren hat mit Gott, dann kann man nicht einfach sagen am nächsten Tag, ja, war ganz nett irgendwie, aber probieren wir was anderes. Sondern man ist wirklich ergriffen und man ist ein Stück weit auch irgendwo hineingewachsen. Das, glaube ich, ist ganz gut, dass wir auch da ein Stück weit einfach wirklich gezogen werden. Stellen Sie sich vor, Sie sind verliebt oder erleben ganz was Tolles, schauen einen tollen Film an oder was ich, wenn Schalke 0-4 gegen Inter Mailand gewinnt, 5-2 auswärts. Das macht selbst jeden Bayern-Fan stolz, ja, weil auch wenn es nur Schadenfreude ist. Ja, aber es ist, jetzt kommen. Also es gibt so Momente im Leben, die muss man auch austeilen mit anderen. Ja? Da kann man nicht nach Hause gehen und so tun, als ob nichts gewesen wäre, sondern das will hinaus. Und ich glaube, das ist auch das, was wir mit Gott erleben dürfen, dass er uns wirklich so viel schenken kann, dass wir einfach sagen, das, was wir bekommen haben, diese Gabe, wird auch zum Teil zu einer Aufgabe, ja, geben und noch mehr erfüllt werden. Dazu kommen wir dann noch. Das wäre jetzt der erste Teil gewesen, wo wir uns versucht haben zu zeigen, Christsein ist zutiefst etwas, was wir geschenkt bekommen. Um jetzt den zweiten Schritt zu gehen, was kann das jetzt heißen? Zum einen, dass wir weitergehen, auch mit Gott, nach dem Forum. Was gibt es da für Hilfen vielleicht, dass man sagt, ich bin zwar irgendwie daheim, alleine von mir aus, was kann ich tun, um da nicht den Faden ganz zu verlieren? Und zum anderen, was kann das auch heißen, das weiterzugeben an andere Menschen? Da haben wir uns ein paar Dinge so überlegt, was wir auch geschaut haben in unserem Alltag, was hilft uns da dabei? Wir möchten jetzt versuchen, einfach so ein paar Blitzlichter einfach zu zeigen, was wir denn so leben, auch zu Hause mit unseren Kindern oder auch dort, wo wir einfach sind.
Ja, es tut uns leid, die Beispiele sind natürlich gefärbt ein bisschen durch unseren Lebensalltag als Familie, aber ich glaube, es ist übertragbar für jeden, der, egal wie er lebt, auf sein Leben mit ein bisschen Kreativität und Heiligen Geist. Also ja, für uns, gut, wir sind in der Gemeinschaft, aber ich denke, jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, dass das Gebet ein ganz wichtiger Teil ist, dieses in Verbindung bleiben mit Gott. Und so bleibt uns in unserem Alltag immer zumindest diese Sehnsucht zu beten. Und wir haben erlebt, dass es wirklich am schönsten ist, irgendwo eine eucharistische Anbetung zu suchen und zu finden und auch in einer Regelmäßigkeit diese Anbetung zu leben. Bei uns in der Pfarrei ist das zum Beispiel möglich, einmal in der Woche, da ist den ganzen Freitag über eucharistische Anbetung. Unsere Sehnsucht wäre, dass wir es wirklich schaffen würden, dass jeder von uns eine Stunde dort zumindest in der Woche sein kann. Faktisch schaffen wir es im Moment leider selten mit den kleinen Kindern und mit dem vielen Beruflichen, was der Jürgen zu tun hat. Aber was wir euch sagen, ist wichtig, ist, dass ihr die Sehnsucht habt, Jesus zu begegnen. Und wenn ich es also schaffe, wieder einmal wirklich, dass ich Zeit haben kann mit Jesus allein. Der Jürgen sagt, das ist ein sehr weibliches Beispiel, aber ich fühle mich von Jesus einfach umarmt, wenn ich in der Anbetung bin. Ich habe den Eindruck, dass er mich anschaut und dass ich endlich einmal sein darf und einfach entspannen darf, mit ihm sein kann und gehe dann oft auch wie ein bisschen ein verwandelter Mensch neu raus und kann mich auch wieder ganz neu auf mein Leben im Alltag freuen. Wenn sowas nicht möglich ist, wie ich noch berufstätig war, da habe ich dann oft nach der Arbeit, da war nebendran eine Kirche, also die meisten von uns haben irgendwo eine Kirche in der Nähe, eine, vielleicht auch eine katholische mit einem Tabernakel, der war zwar verschlossen, aber ich ging oft einfach 10 Minuten, Viertelstunde nach der Arbeit dorthin und habe durchgeschnauft und bin dann weitergegangen. Und ich glaube, der Herr begegnet uns in diesen ganz kleinen Schritten.
Meine Frau schaut gerne Krimis. Ist nicht so mein Geschmack, weil mein Gehirn mehr darauf trainiert ist, die Dinge, die ich sehe, auch zu behalten.
Ich vergesse es immer und merke auch die dritte Wiederholung nicht.
Das sage ich jetzt deshalb, weil wir es dann doch schaffen, am Abend, wenn dann die Kinder im Bett sind, die Küche aufgeräumt ist, etc., dass wir uns einfach Zeit nehmen. Wir haben so eine Gebetshecke bei uns im Wohnzimmer, dass wir uns da einfach Zeit nehmen, ein stilles Gebet zu haben, zu zweit, die Bibel aufzuschlagen, ein Wort zu lesen, einfach zu beten, so beim Herrn zu sein. Ich denke, das sind Dinge, die jeder kann. Man muss sich entscheiden dafür, das ist richtig. Die Versuchung ist oft groß, man macht was anderes, man ist müde oder so, schaltet den Fernseher ein oder keine Ahnung, was man macht. Aber ich glaube, dass es gut ist, sich auch zu entscheiden, zu planen vielleicht auch, wo bringe ich die Zeit nochmal unter, um eben mit Gott ins Gespräch zu kommen.
Ja, ich möchte noch ganz kurz dazu noch was sagen. Wir beide empfinden diese gemeinsame Zeit, und wenn es nur also eine Viertelstunde ist, bevor man sich auf das Sofa legt, abends um 9:30, als eine ganz intime Zeit als Ehepaar. Eine Zeit, in der wir beide allein sind, in Stille, ohne dass jemand irgendetwas reden muss. Wir beide alleine mit Gott. Und vielleicht kann das auch für manches Ehepaar ein guter Anfang sein, dass man sich auch gegenseitig zum Gebet ermutigt, wenn man sich vornimmt, doch regelmäßig am Abend wenigstens eine ganz kurze Zeit gemeinsam, vielleicht vor einer kleinen Ikone mit einem Kerzchen zu sitzen. Es ist etwas, das uns prägt und uns zusammenhält.